Okay, meine Freunde, dürft wieder Platz nehmen. Gut, ich will gemeinsam noch beten und dann schauen wir den zweiten Teil von Gnade noch an. Lieber Vater, wiederum hab Dank, dass du ein gnädiger Gott bist und dass du Gnade geben kannst, weil dein Sohn dafür bezahlt hat. Du bist ein gerechter Gott und du bist gnädig. Ich danke dir so dafür, dass Gnade nichts ist, das ich mir verdienen könnte, sondern nur etwas, das ich annehmen kann als Geschenk. Egal, wo ich stehe, wo ich bin in meinem Leben. Dafür, Herr, möchte ich dir danken. Und danke, dass das nur möglich ist durch deinen Sohn Jesus Christus. Weil er bezahlt hat, kann ich Gnade empfangen. Segne uns diese Stunde jetzt und sei du unser Lehrer. Amen. Also wir haben jetzt zum Schluss festgestellt, für die Religiösen sagen, Gnade darf nicht sein. Die Intellektuellen sagen, Gnade kann nicht sein. Das ist zu töricht. Und daran hat sich ja bis heute nichts geändert. Und ich möchte uns bewusst machen, wir tun uns deshalb schwer damit, wir alle, weil wir wachsen ja alle auf mit diesem Lohn-Leistung-Prinzip. Das ist ja nicht unsere Schuld. Aber es geht darum zu verstehen, Gnade ist anders. Jesus Christus ist anders. Und das ist das Schöne an ihm. Und darum lernt man ihn so sehr zu lieben. Bei uns gilt eher fressen und gefressen werden, wie man so sagt, der Stärkste überlebt und so weiter. Und darum, ich glaube, Gnade ist ja ein Geschenk, wo ich nichts bezahlen muss. Aber warum nehmen es trotzdem viele Menschen nicht an? Ich glaube, ich habe das gestern gesagt, es hat mit Stolz zu tun. Weil das menschliche Herz sagt, na, ich kann's schon selber. Selbst ist der Mann. Und Stolz ist immer wieder das größte Hindernis, um zu Jesus zu kommen. Darum sagt die Bibel auch mal, ich glaube, im Jesaja oder Jeremia steht es, dass ein Stolzer kann nicht in das Reich der Himmel hineinkommen. Es geht nicht. Benjamin Franklin hat gesagt, es gibt wahrscheinlich keine Leidenschaft, die so schwer zu bezwingen ist wie der Stolz. Verstecke ihn, kämpfe gegen ihn an, unterdrücke ihn, töte ihn ab, so oft du willst. Er ist immer noch da. Und wird sich immer wieder zeigen. Selbst wenn ich ihn ganz überwinden könnte, dann wäre ich wahrscheinlich stolz auf meine Demut. Und John Stott hat einmal gesagt, das Evangelium des Kreuzes wird niemals eine populäre Botschaft sein, weil es den Stolz unserer Vernunft, unserer Eingebildetheit demütigt. Und das ist das Hindernis, um zu Jesus zu kommen. Der nächste Punkt jetzt. Was hat Gnade bewirkt? Das Leben besteht im Prinzip nur aus einer Sache, nämlich aus Beziehungen. Ich habe das schon gesagt. Unsere vertikale Beziehung zu Gott, ich nenne es mal so, obwohl Christus wohnt ja in uns, er ist nicht irgendwo da oben, aber ihr wisst, was ich meine. Unsere vertikale Beziehung zu Gott und unsere horizontale Beziehungen zu anderen Menschen. Daraus besteht Leben. Mehr hat diese Welt nicht zu bieten. Dass man arbeitet, ja, das kann ja erfüllend sein für einige, für andere nicht. Aber Arbeit, das wissen wir, ist nicht Leben in Essenz. Es ist wichtig. Wir sollten arbeiten. Aber Leben ist es nicht. Aber wir wissen auch, Gesundheit ist ein schönes Gut. Aber Gesundheit bedeutet nicht Leben in Essenz. Und das Tragischste, was uns Menschen im Leben widerfährt, ist deshalb nicht, wenn unser Haus abbrennt. Ist auch tragisch. Es ist auch nicht, wenn wir unseren Job verlieren. Das ist auch tragisch. Es ist auch nicht, wenn unsere Gesundheit gefährdet ist. Das Tragischste, was im Leben passiert, ist, wenn Beziehungen zerbrechen. Daran leidet der Mensch am meisten. Und Beziehungen zerbrechen immer durch eins von zwei Dingen. Entweder durch Tod, dann bricht eine Beziehung. Darum ist der Tod eines geliebten Menschen so schmerzlich. Oder sie zerbricht durch Sünde. Ehestreit und Scheidung, letztlich ist Sünde im Spiel, in welcher Form auch immer. Bruderstreit bis zum Lebensende wegen einem Grundstück, wir alle kennen das. Wenn nicht von uns selbst, dann von Nachbarn. Der Zerbruch einer Beziehung bedeutet den Tod. Es ist das Tragischste, was im Leben passieren kann. Und was am Anfang der Geschichte geschehen ist, in der Menschheitsgeschichte, war, die Beziehung zwischen Mensch und Gott brach. Das war das Tragischste, was passiert ist. Weil das ist der Tod. Seht ihr, unsere Ur-Ur-Ureltern, Adam und Eva haben die geheißen, die lebten ursprünglich in einer netten Beziehung mit Gott. Als die Beziehung brach, als sie sich abnabelten von Gott, zerbrach die Beziehung und damit kam der Tod in diese Welt. Weil Leben ist Beziehung. Und das konnte Gott nicht ertragen. Für Gott war diese Trennung unerträglich. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal passiert ist, aber es ist das Schmerzvollste, wenn ein Mensch, den du unheimlich liebst, wenn der sich einfach von dir abwendet. Das ist eines der größten Schmerzen, die Menschen erleben. Ob als Kind, Teenager oder Erwachsener. Und das ist geschehen im Garten von Eden. Der Mensch hat sich von Gott abgewandt und für Gott war dieser Zustand nicht erträglich. Und darum sandte er seinen Sohn. Und Gott bietet heute jedem Menschen Vergebung und Gnade an, der es will. Wir lesen immer im letzten Buch der Bibel, im Buch der Offenbarung. Das ist die letzte Einladung Gottes übrigens, die wir in der Bibel haben. Da sagt er im Kapitel 22, Vers 17, sagt er, komm, wem dürstet, der komme, und jeder, der will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Jeder, der will, sagt Gott, ich gebe dir Gnade. Und wenn Gnade, wenn ein Mensch Gnade erfährt, dann entsteht etwas, dann entsteht Beziehung. Das ist ja auch unter Menschen so. Angenommen, du hast mit einem Menschen ein halbes Jahr lang nicht geredet, er hat dich beleidigt oder du ihn. Und das steht zwischen dir und ihm, man meidet sich. Wir alle kennen das. Wenn nun dieser Mensch nach einem halben Jahr oder du zu ihm gehst und sagst, weißt was, ich möchte dir nur eins sagen, ich will dir vergeben. Ich vergebe dir. Und der andere nimmt deine Vergebung an. Was entsteht dann? Eine Beziehung. Vergebung und Gnade gründet Beziehungen. Und das ist, worum es geht im Christsein. Indem wir Gnade empfangen, entsteht eine Beziehung zwischen Gott und Mensch, die gebrochen war. Aber wisst ihr, was ich feststelle? Viele Christen wissen das nicht. Viele Christen wissen nicht, sie reden zwar von Beziehung, aber sie leben so, sie versuchen bei Gott immer noch Punkte zu sammeln. Sie fragen sich jeden Tag, habe ich heute genug getan für Gott? Habe ich genug Pluspunkte gesammelt? Ist Gott mit meiner Arbeit zufrieden? Das ist keine Beziehung, das ist ein Arbeitsverhältnis. Es gibt sogar christliche Kirchen, welche Menschen absichtlich in dieser Unwissenheit belassen. Auf die Art, da wird gesagt, wenn du Gottes Gebote missachtest als Christ, dann kann es sein, dass du wieder aus der Gnade rausfällst. Ihr müsst schon anständig leben, damit Gott euch auch weiterhin akzeptieren kann. Wisst ihr warum? Die predigen das aus einem guten Motiv. Sie glauben nämlich, wenn man Menschen mit Angst, ein bisschen Angst motiviert, dann bleiben sie bei der Stange. So ein bisschen Angst schadet schon nicht, weil dann werden sie sich zusammenreißen und gute Gemeindemitglieder sein. Aber ich möchte euch sagen, Angst ist nie eine Motivation zur Liebe. Angst ist keine gute Motivation, sondern Liebe. Wenn man das versteht, versteht man auch, warum man beten soll. Früher war Beten für mich eine religiöse Pflicht. Und wenn ich es nicht getan habe, dann habe ich mich schlecht gefühlt. Und wenn ich es wieder mal geschafft habe, länger zu beten, habe ich mich gut gefühlt. So war es eigentlich. Ich möchte was vorlesen. Der Sinn vom Gebet. Welchen Sinn macht es, wenn wir Gott im Gebet Dinge erzählen, die er schon weiß? Weißt du, wenn du Gott sagst, Gott, bitte tröste den Franz, der gerade im Spital liegt, sagt ja Gott nicht, na, Gott sei Dank, Hans-Peter, komplett vergessen, danke für die Erinnerung, werde mich drum kümmern. Gott weiß es ja. Wir lesen auch in Matthäus 6, da sagt Jesus einmal, wenn ihr betet, plappert nicht wie die Heiden, denn Gott weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Und dann schreibt er eben, welchen Sinn macht es, wenn wir Gott Fragen stellen, die er längst beantwortet hat? Wenn wir Anliegen vorbringen, die er viel besser beurteilen kann? Bitten aussprechen, deren Erhörung er bereits eingeleitet hat? Abgesehen von seiner Liebe macht es keinen Sinn. Aber in Anbetracht seiner grenzenlosen Zuneigung zu uns, können wir gar nicht zu oft vor ihn treten, zu lange mit ihm sprechen und zu viel von ihm erbitten. Denn Gott ist in seiner Liebe nicht darauf aus, nur bitten zu hören, sondern er will uns hören. Er möchte nicht etwas Neues von uns hören, er will nur uns hören. Und das immer wieder aufs Neue. Ich weiß, einige von euch haben Kinder. Was wünschst du dir, wenn die Kinder nach Hause kommen? Dass sie einfach mit dir reden. Sie müssen dir nicht immer was Neues erzählen. Du willst deine Kinder hören. Nicht immer was Neues hören. Und das ist Beziehung. Aber ich stelle fest, viele Christen wissen das nicht. Sie verwenden zwar die Worte, aber sie leben nicht in dieser Beziehung. Weil die Religion, und wisst ihr was, das Problem ist, du und ich, wir sind instinktiv religiös. Das System ist so tief in uns drinnen und darum tun wir uns so schwer mit der Gnade. Das Wort haben wir gerne, aber in der Gnade leben, da tun wir uns gar nicht so leicht. Petrus, der wollte sich seine Anerkennung bei Jesus verdienen. Aber schlag mal auf Matthäus 26, ich möchte es euch nur zeigen. Matthäus 26. Das ist ganz typisch, was Petrus hier zu Jesus sagt. Jesus Ich lese mir Vers 31. Darauf spricht Jesus zu ihnen: Ihr werdet euch alle in dieser Nacht an mir ärgern, denn es steht geschrieben, ich werde die Hirten zerschlagen, die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Und dann Vers 33, Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: Wenn sich alle von dir an dir ärgern werden, ich werde mich niemals ärgern. Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, in dieser Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus spricht zu ihm: Selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Wisst ihr, was Petrus sagt? Er sagt: Petrus, Jesus, ich werde dir zeigen, ich habe deine Liebe verdient. Ich stehe bei dir. Ich bin ein guter Jünger. Und Petrus, als er dreimal verleugnet hat, weinte er bitterlich. Wisst ihr warum? Weil er festgestellt hat, ich kann nicht mal meine Versprechen halten. Seht ihr, dieses System kennen wir. Wenn ich gut und erfolgreich bin, dann habe ich Lohn und Anerkennung. Und wenn ich aber versagt habe, dann habe ich Verachtung verdient. Es ist immer dieses Prinzip Leistung und Lohn. Das ist auch interessant, wenn man Menschen zum ersten Mal trifft. Wir haben uns ja auch hier zum ersten Mal getroffen. Wisst ihr, was wir fragen? Das ist auch völlig okay übrigens. Wir sagen: Wie heißt du? Sag deinen Namen. Von wo kommst du? Ist die zweite Frage in der Regel. Und die dritte: Was machst du beruflich? Und wisst ihr, warum wir das auch tun? Das ist ein System, das kennen wir, da fühlen wir uns wohl. Und dann, wenn er dann gesagt hat, erstens, wie er aussieht, zweitens, wie er sich gibt, drittens, wenn er seinen Beruf sagt, dann weißt du ungefähr, wo du ihn einstufen musst. Wenn er sagt, ja, ich bin selbstständiger Arzt, habe eine Praxis, ja, dann gehört er hier rein. Und er sagt, ja, ich bin Busfahrer in einer Firma, ja, ein bisschen niedriger so, ja. Dieses System kennen wir. Da fühlen wir uns alle zu Hause. Wisst ihr, was interessant ist? Wisst ihr, was der Apostel Johannes über sich selbst gesagt hat? Er hätte viel sagen können. Er hätte sagen können: Ich bin einer der 12 Jünger Jesu. Das bin ich, einer der 12. Sogar mehr, ich bin sogar im engsten Kreis. Ich bin einer der 3 engsten Freunde von Jesus. Aber wisst ihr, was Johannes gesagt hat, als er sich vorstellte in seinem Evangelium? Ich bin der, den Jesus lieb hat. Das bin ich. Er hat nicht gesagt, ich bin der, der Jesus lieb hat. Ich bin der, den Jesus lieb hat. Ich bin geliebt von Jesus. Das ist meine Identität. Und das soll uns bewusst werden, wenn du in der Früh aufstehst morgen. Sag nicht, ja, ich bin erstens unattraktiv, zweitens nicht sehr begabt und drittens nur Busfahrer, sondern steh auf und sag: Ich bin die Person, die Jesus lieb hat. Das ist deine Identität. Wie anders würden wir leben, als dass wir sagen: Ja, ich bin die Single, ich bin die Alleinerzieherin, ich bin der Arbeitslose. Ich bin der, den Jesus lieb hat. Jeremia 33, Vers 3, kannst du leicht merken, 3, 3, 3. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu dir und zu mir gezogen aus lauter Güte. Wenn wir verstehen würden, Jesus hat uns je und je geliebt. Ich möchte noch mal kurz zurückgehen auf das Beispiel mit dem verlorenen Sohn. Was hätte der verlorene Sohn verdient? Verdient hätte er eigentlich Strafe und Verachtung. Das war er sich voll bewusst. Weißt du, warum ich weiß, dass es ihm bewusst war? Er hat sich ein Sprüchlein zurechtgelegt, bevor er den Vater sah. Das Sprüchlein ging so: Er hat gesagt, ich werde zum Vater sagen, ich bin nicht würdig, dein Sohn zu sein, aber nimm mich auf als einen deiner Arbeiter. Das hat er sich vorbereitet. Wisst ihr, was der Sohn gedacht hat? Das Recht auf die Sohnschaft habe ich verloren. Also jetzt nochmal Erbe zu werden, dann nochmal Sohn zu sein auf diesem Bauernhof, das habe ich ein für alle Mal verstimmt. Das habe ich nicht verdient. Aber arbeiten kann ich immer noch. Und mit der Arbeit, die ich tun werde, werde ich mir mein Geld verdienen. Das kann ich noch. Ich werde mir die Gnade selbst verdienen. Und als der Sohn nach Hause kam, war er relativ überrascht, nehme ich an. Als der Vater ihm schon von Ferne entgegenläuft, ihm den Ring an die Hand gibt, ihm Kleidung gibt und ein Fest feiert. Stellt euch jetzt Folgendes vor, bitte. Dieser Sohn, er feiert die ganze Nacht, trinken Wein, haben viel Freude. Er legt sich dann von mir aus in seinem alten Zimmer, wo er immer war, geht er schlafen. Und am nächsten Tag, noch etwas Kopfweh vom Wein, steht er auf und fragt sich, ist das jetzt wahr oder war das alles nur ein Traum? Es kann doch nicht sein, dass ein Kuss von meinem Vater meine ganzen Jahre, die ich verhaut habe, wo ich ihn enttäuscht habe, es kann doch nicht sein, dass das alles vergessen und vorbei ist. Was, wenn der Vater es sich doch heute Nacht anders überlegt hat? Das wäre eigentlich normal. Und er denkt nach und sagt, na, der Vater, der kann mich nicht, das geht nicht. Und so sucht er schnell eine Arbeitsmontur, schlüpft rein, läuft in den Hof, holt sich eine Mistgabel und beginnt den Stall auszumisten, weil er denkt sich, weil wenn der Vater sieht, dass ich jetzt ein ordentlicher Sohn bin, dass ich arbeite, dann kann sein, dass ich doch bleiben darf. Was ist hier geschehen? Er ist von der Gnade schon wieder zur Religion zurückgerutscht. Und wisst ihr was? Wir Christen greifen immer wieder zur religiösen Mistgabel zurück. Da sind wir ziemlich schnell. Und wisst ihr, was darunter leidet? Die Liebesbeziehung zwischen Vater und Kind. Wir glauben nicht, dass er uns liebt, so wie wir sind. Wir versuchen immer wieder zu punkten. Wenn ich mehr bete, dann wird Gott ja mehr tun. Wenn ich mehr faste, dann wird er mich auch besonders segnen. Und schon wieder bringen wir fromme Leistungen. Und wir leben schon wieder wie vorher im religiösen Stress. Ich treffe nicht wenige Christen, die im religiösen Stress leben. Und wir kommen nie an den Punkt, wo wir in dieser Liebesbeziehung leben, wo wir einfach uns freuen an unserem Vater, so wie sich der Vater an uns freut. Vor einigen Jahren wurde mir bewusst, ich habe euch ja erzählt, in den Jahren, wo ich Skilehrer war und mich Jesus Christus relativ wenig interessiert hat. Und damals, gerade zu Hause, ich war verantwortlich dafür, dieses Abendprogramm. Ich war mindestens einmal die Woche wirklich sehr betrunken mit meinen Skischülern da. Und in diesem Zustand habe ich auch Dinge getan, die mir heute sehr leid tun. Sei es mit Mädchen, sei es, was ich oft gesagt habe und so weiter. Und vor ein paar Jahren wurde mir bewusst, wann hat Jesus mich mehr geliebt? Vor 25 Jahren, als ich voll betrunken mit der Gruppe saß und Dinge tat, für die ich mich heute schäme. Oder heute, wo ich auf der ganzen Welt rumreise und Menschen von Jesus erzähle. Wann hat er mich mehr geliebt? Und die Wahrheit ist, er hat mich damals genauso geliebt wie heute. Und wenn ich einmal im Himmel bei ihm bin, wird er mich kein Stück mehr lieben als jetzt. Er liebt mich einfach. Erinnert euch, was ist die Definition von Gnade? Es gibt nichts, was ich tun könnte, dass Gott mich noch mehr liebt. Und es gibt nichts, was ich tun könnte, dass Gott mich weniger liebt. Ich möchte noch dazu sagen, in der Regel haben Christen kein Problem zu verstehen, dass sie aus Gnade gerettet sind. Das verstehen fast alle Christen. Ich kann mir ja nicht selbst vergeben, ich kann mich ja nicht selbst in den Himmel bringen und so weiter. Ja, die Errettung, die Erlösung, das ist reine Gnade. Aber viele Christen glauben auch, um in dieser Gnade zu bleiben, muss ich schon ein bisschen was tun. Ich möchte euch das jetzt demonstrieren an einem Gespräch zwischen, ich nenne sie mal Hans und Sepp, ist ja egal. Das kannst du mir den Tee nochmal geben. Sonst wird es mit der Stimme knapp. Und zwar ein Gespräch zwischen Sepp und Hans. Der Hans will Christ werden. Und der Sepp ist bereits Christ. Und der Sepp sagt zum Hans, sagt Hans, du musst Jesus nur vertrauen, du musst umkehren zu ihm und ihm sagen, dass du mit ihm leben möchtest, um Vergebung bitten, er kommt in dein Leben. Das ist alles, was du tun musst. Jetzt sagt aber der Hans, ja, aber was ist mit meinen schlechten Gewohnheiten? Die muss ich doch alle aufgeben. Dann sagt der Sepp, nein, Hans, um gerettet zu werden, musst du keine Leistungen vollbringen. Du bist aus Gnade gerettet, du kannst so kommen, wie du bist. Dann sagt der Sepp, ja, aber was ist mit dem Rauchen? Ich muss doch mit dem Rauchen aufhören, wenn ich Christ bin. Er sagt, na, du musst nicht aufhören zu rauchen, um gerettet zu werden. Ja, aber wenn ich gerettet bin, muss ich doch jeden Sonntag in die Kirche gehen. Das will ich auch nicht unbedingt. Sagt Hans, na, regelmäßig in die Kirche gehen wird dich nicht retten. Du musst nur zu Jesus kommen. Ja, aber mit dem Fluchen muss ich doch auf jeden Fall aufhören, oder? Und mit dem Trinken. Nein, Hans, es ist falsch. Es geht nicht darum, was du für Christus tust. Es geht darum, was Christus für dich getan hat. Darum wirst du gerettet. Dann, endlich hat es der Hans kapiert. Er ist aus Gnade gerettet. Sie beten zusammen und der Hans sagt zum Herrn Jesus, er soll in sein Leben kommen. Er ist ein Kind Gottes. Und nachdem er sich bekehrt hat, jetzt sagt der Sepp noch zum Hans, du Hans, gratuliere, bist in der Familie Gottes, wunderbar, dich zu haben. Aber damit dein Start auch gut gelingt, gebe ich dir noch ein paar Tipps, die du beachten sollst. Erstens, geh gleich nächsten Sonntag in die Kirche und erzähle mindestens 2 Menschen, dass du Christ geworden bist. Das wäre schon gut. Zweitens, du sollst dich jetzt schon auch taufen lassen, es gehört einfach dazu. Kindertaufe gilt ja nicht ganz, also tu es nochmal, das ist nicht schlecht. Drittens, ich würde auch vorschlagen, werde ein verbindliches Mitglied in der Gemeinde. Geh gleich zum Pfarrer, kannst dich einschreiben lassen und sei verbindlich. Viertens, es gibt auch eine kleine Bibelgruppe, da sollst du unbedingt wöchentlich teilnehmen, es wird dir gut tun. Fünftens, unseren Kirchenchor, wir bräuchten ein paar Männerstimmen. Wenn man es da dazukommen würde, das wäre echt super, wenn du das machen würdest und Gott würde sich freuen darüber. Du musst auf jeden Fall anfangen, die Bibel zu lesen. 3 Kapitel pro Tag bringt dich durch die Bibel, einmal im Jahr. Vergiss ja nicht zu beten. 15 Minuten soll schon sein, musst halt ein bisschen früher aufstehen, aber ist nicht so tragisch. Es wäre auch gut, wenn du ein bisschen von deinem Geld spenden würdest, so 10% ist eine gute Faustregel. Und es ist ja so, Rauchen ist ja keine Sünde, aber jetzt, wo du Christ geworden bist, bei uns tut es halt keiner. Es wäre nicht schlecht. Seht ihr, das klingt ein bisschen humorvoll, aber wisst ihr, was hier geschehen ist? Er hat gesagt, du bist aus Gnade gerettet und dann schüttet er ihn zu mit Werken. Jetzt musst du schon ein bisschen verdienen. Seht ihr, das ist furchtbar. Gnade ist anders. Wir Christen behaupten zwar, aus Gnade zu leben, aber in Wirklichkeit sind wir geprägt vom Halten des Gesetzes. Und darum treffe ich viele Christen, die frustriert aufgeben und ich kann die verstehen. Und ich treffe einige Christen, die zwar durchhalten, aber keine Kraft und Freude haben. Sie beginnen mit Gnade und leben dann eine Religion. Und das muss dich kaputt machen. Paulus hat einen Brief an die Galater geschrieben, die genau diesen Fehler gemacht haben. Jetzt möchte ich es euch zeigen. Schlag mal auf Galater, Brief. Den Galaterbrief. Und Paulus ist ziemlich, also er ist hier zornig. Ich wünschte mir, er wäre öfter mal zornig gewesen. Beim Briefeschreiben hat er gut geschrieben. Wisst ihr, was er schreibt? Ziemlich hart. Galater Kapitel 1, Vers 6. Sagt er zu diesen Christen in Galatien: Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigt, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Paulus ist hier zornig. Und wisst ihr, warum er so zornig ist? Geht zu Galater Kapitel 3, Vers 1. Da sagt er: Ihr Unverständigen, eine andere Übersetzung sagt, ihr hirnlosen Galater, wer hat euch verzaubert, denn in Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerke empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr es jetzt aus eigener Kraft vollenden? So Großes habt ihr vergeblich erfahren, wenn es wirklich vergeblich ist. Er sagt: Wie blöd könnt ihr sein, Galater? Ihr habt mit dem Geist, mit der Gnade begonnen und jetzt versucht ihr aus eigener Kraft, aus Gesetzeswerken, versucht ihr, das Christleben zu leben. Und dann sagt er im Kapitel 5, Vers 1, Kapitel 5, Vers 1, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Ein Leben aus dem Gesetz wird von Pflicht getrieben. Ein Leben aus Gnade ist von Leidenschaft geprägt. Ein Leben unter dem Gesetz muss aus eigener Kraft gelebt werden. Ein Leben aus der Gnade lebst du aus der Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte euch jetzt noch etwas ansprechen. Was vorher die Frage hat, das impliziert, eine berechtigte Frage. Was ist jetzt mit den Geboten? Was ist mit Gehorsam? Manche Christen haben Angst vor Gnade und Freiheit. Aber ich möchte euch ermutigen, keine Angst zu haben. Die Angst besteht darin, dass manche glauben, ja, wenn ich wirklich glaube, dass ich nur aus Gnade gerettet bin und lebe, ja, dann kann ich ja machen, was ich will. In Deutschland manche sagen, dann kann ich die Sau rauslassen. Und dann lebe ich wie jeder andere, weil ich bin ja aus Gnade gerettet, kann tun, was ich will. Erstens will ich sagen, ich muss zugeben, ein Restrisiko besteht, dass manche Christen ihre Freiheit missbrauchen. Darum sagt Paulus, lesen wir Galater 5, Vers 13, sagt er: Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für den alten egoistischen Menschen, Fleisch nennt es hier, sondern dient einander durch die Liebe. Also, auch Paulus wusste, die Möglichkeit des Missbrauches besteht, aber ich habe etwas für mich entschieden. Viel tragischer als das Risiko, dass der eine oder andere den Freibrief der Gnade missbrauchen könnte, viel tragischer ist, wenn ich Menschen absichtlich ihr Leben lang im Gefängnis des Gesetzes behalte. Martin Lloyd-Jones hat gesagt: Wenn du als Prediger noch nie beschuldigt wurdest, ein Antinomist, ein Gesetzloser zu sein, dann hast du wahrscheinlich noch nie das Evangelium gepredigt. Seht ihr? Ein vom Geist getriebener Mensch ist kein fauler Mensch, sondern er ist motiviert. Ich möchte euch das so erklären. Versuche nie, einem Menschen, der vom Geist getrieben, aus der Gnade lebt, mit Gesetzen zu kommen. Der lacht dich nur aus. Weißt du warum? Nehmen wir an, zwei Menschen lieben sich sehr. Wir schauen diesem Ehepaar oder Liebespaar zu, wie sie sich einander, du merkst einfach, die lieben sich, wie sie sich anschauen, wie sie sich geben. Sie freuen sich aufeinander, wenn sie sich treffen, sie gehen miteinander spazieren, sie hören aufeinander und so weiter. Das wäre so, wie wenn du zu diesem Liebespaar gehst und sagst, wisst ihr was, ihr zwei, wenn eure Beziehung funktionieren soll, dann müsst ihr lernen, aufeinander zu hören. Ihr müsst auch einmal am Tag mindestens 15 Minuten miteinander spazieren gehen und ihr müsst unbedingt einmal die Woche miteinander essen gehen. Wenn ihr das nicht tut, sieht es nicht gut aus. Wenn ihr das nicht tut, sieht es nicht gut aus für eure Beziehung. Wisst ihr was? Die zwei, die Verliebten, werden dich anschauen und sagen: Von wo kommst du eigentlich her? Bist du vom Mond? Wenn du jemand, der aus Liebe und aus Gnade motiviert ist, mit Geboten und Gesetzen kommst, die lachen dich aus. Die Gesetze mögen alle stimmen, aber für ein liebendes Ehepaar ist es überflüssig. Und jetzt verstehen wir, wenn Paulus sagt, die Liebe ist die Erfüllung von allen Gesetzen. Versteht ihr das? Wenn Liebe da ist, dann ist das Gesetz erfüllt. Das ist eigentlich ein bisschen traurig, aber Leute, die bei uns in der Nähe wohnen, da ist auch ein Kind und der Vater versucht immer, die Kinder zu kontrollieren. Er hat sich gewünscht, dass sie am Abend da sitzen und mit ihm reden. Aber er hat versucht, das zu forcieren und genau das Gegenteil ist eingetreten. Und jetzt, die Tochter ist gerade 18 geworden und an ihrem Geburtstag ist sie ausgezogen. Weil dann kann man sie ja legal tun. Und wisst ihr, als sie ausgezogen ist, wir haben das nicht mit, aber die Kinder haben es uns erzählt. Und Lukas, der ist 16, der hat gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, warum die auszieht. Die muss doch jetzt das Essen selber kochen. Das ist doch ein Wahnsinn. Niemand mehr, der die Wäsche macht. Und er hat gesagt, und die hat am Abend niemand, wo sie hinsitzen kann und reden. Es ist mir nur aufgefallen und mir gedacht, das ist nicht interessant. Am Abend, wenn ich zu Hause bin, wir sitzen halt meistens so, die sitzen halt da und die erzählen halt. Aber nicht, weil wir es forcieren, sondern sie wollen sich einfach mitteilen. Ich habe mir nur gedacht, das ist nicht interessant und traurig einerseits, wenn man es mit Gesetz forciert, ist genau das Gegenteil oft der Fall. Aber wenn es Liebe ist, die motiviert, dann ist es einfach so. Noch zu dem anderen, da gibt es noch einen Einwand, wo Christen sagen, ja, aber müssen wir nicht die Gebote halten? Die Antwort ist ja. Schlagt auf Johannes 14, Vers 15. Johannes 14, Vers 15, da sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Jetzt kommt es darauf an, wie du geprägt bist. Wenn du vom Gesetz geprägt bist, ist dieser Satz bedrohlich. Dann liest du ihn so. Wenn du mich wirklich liebst, dann wirst du es mir beweisen, indem du alle Gesetze hältst. Bedrohung. Wenn du aus Liebe geprägt bist, dann liest du diesen Satz so. Wenn du mich liebst, dann wirst du automatisch die Gesetze halten. Sieh dir den Unterschied. Frage an dich, wie liest du diesen Satz? Wie bist du geprägt? Aus Gnade oder vom Gesetz? Zuerst kommt die Liebe, dann die Beziehung und dann der Gehorsam. Und darum sagt Johannes auch, schlagt noch auf, 1. Johannes Kapitel 5, Vers 3. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 3. Das ist ein wichtiger Vers. 1. Johannes 5, Vers 3 sagt Johannes, lesen wir auch Vers 2. 1. Johannes 5, Vers 2. Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Hast du das gewusst? Die Gebote Gottes sind nicht schwer, wenn die Liebe da ist. Wenn die Liebe nicht da ist, wenn nur Religion da ist, dann sind sie unmöglich zu halten. Wenn du Jesus liebst, sind sie nicht schwer. Seht ihr, noch ein Vergleich und dann bin ich fertig. Wenn ich jetzt nach Hause komme, jetzt bin ich 2 Wochen unterwegs. Ich freue mich wieder, die Hannelore zu sehen, meine Frau. Und angenommen, sie empfängt mich, wenn ich mit dem Zug kommen würde, am Bahnhof oder so. Und im Zug oder wenn ich mit dem Auto nach Hause komme, ist ja egal. Oder Flughafen. Und ich denke mir im Flugzeug, denke ich schon nach, ja, nach einer Stunde treffe ich die Hannelore. Ich bin ihr Ehemann. Es wäre schon angebracht, wenn ich sie umarme, wenn ich sie treffe. Ja, das werde ich tun. Es passt. Als Ehemann sollte ich sie eigentlich auch küssen. Das ist eigentlich schon meine Pflicht. Also ich werde mich zusammenreißen, werde ich auch tun. Und als guter Ehemann sollte ich sie eigentlich auch fragen, wie es ihr geht. Ich meine, es gehört dazu. Also seht ihr, es funktioniert eigentlich anders. Wenn ich sie treffe, ich umarme sie, ich küsse sie und ich frage sie, wie es ihr geht. Aber wisst ihr warum? Weil ich sie liebe. Wisst ihr, wie viele Christen leben? Ich bin ja Christ. Eigentlich sollte ich schon hören, was Gott zu sagen hat. Bibel lesen, ja, werde ich schon tun, es gehört dazu. Mit Gott reden, ja, beten wäre auch nicht schlecht. Ich bin doch ein guter Christ, aber ich werde mich zusammenreißen, ich werde mal reden mit ihm. Und wisst ihr, was interessant ist, wenn du Gott liebst, wird es dir nicht schwerfallen, zu hören, was er zu sagen hat. Und es wird deine Freude werden, mit ihm zu reden. Seht ihr den Unterschied? Wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Und darum lesen wir, und mit diesem Vers schließen wir, Römer Kapitel 13, damit ihr wisst, wo das steht. Römer Kapitel 13. Die Verse 8 bis 10. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist es in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Seht ihr? Das ist ein Leben aus Gnade. Und diese Gnade hat schon Millionen Menschen verwandelt. Ich möchte euch noch sagen, für Religion würde ich mich nicht hier herstellen. Würde ich nicht die Zeit und Energie investieren, die ich investiere, in dem, was ich tue. Es gibt genug Religion in dieser Welt. Aber ich stehe heute vor euch als jemand, den Jesus lieb hat. Und darum stehe ich hier. Ich stehe hier als jemand, der die Gnade in keiner Weise verdient hat. In keiner Weise. Aber ich habe sie angenommen und empfangen als ein Geschenk. Und darüber will ich nicht schweigen. Und darum ein abschließendes Wort. Hermann von Betzel hat einmal gesagt, Die Gnade ist unerschöpflich in ihrer Vergebungskraft, aber sie hat ihre Sekunde. Und zwar die Sekunde, wo ein Mensch diese Gnade empfängt. Hast du die Gnade empfangen? Egal, wo du stehst. Denn das ist Christsein. Gut, dann beenden wir jetzt. Ich glaube, ihr habt noch irgendwas anderes jetzt, gell, die dritte Stunde. Was habt ihr noch? Okay, passt. Und wir treffen uns dann um 12:30 zum Essen wieder. Okay? Thank you.